Hat mein Vater damals für die Rechte der Inuit gekämpft? Fragte Anahuac leise.
Das haben wir alle. Ich war ein junger Mann, als wir vertrieben wurden. Ich habe mitgestritten um Wiedergutmachung. 30 Jahre lang haben wir prozessiert und gerungen, auch dein Vater. Aber er ist am Ende daran zerbrochen. Nun haben wir seit 1999 unseren Staat, Nunavut, unser Land. Niemand redet uns mehr rein, niemand siedelt uns um. Aber unser Leben, das einzige Leben, das je für uns gemacht war, ist unwiederbringlich verloren.
Also müsst ihr euch ein neues suchen.
Du hast sicher recht, was hilft alles jammern? Wir waren immer Nomaden und ungebunden, aber wir haben uns mit der Vorstellung eines begrenzten Territoriums arrangiert. Bis vor wenigen Jahrzehnten kannten wir keine Organisationsform außer losen Familienverbänden. Wir duldeten weder Häuptlinge noch Führer. Und jetzt herrschen Inuit über Inuit, wie es sich für einen modernen Verwaltungsstaat gehört. Wir kannten keinen Besitz. Jetzt gehen wir den Weg einer modernen Industrienation. Wir beleben die Traditionen wieder. Manche schaffen sich Schlittenhunde an. Das Iglu-Bauen wird wieder gelehrt und das Feuermachen mit Flintsteinen. Es ist schön, dass diese Werte erneuert werden, aber damit halten wir die Zeit nicht auf. Und ich will dir sagen, Junge, dass ich gar nicht unzufrieden bin. Die Welt bewegt sich. Heute leben wir als Nomaden im Internet, durchstreifen das Netz der Datenhighways, jagen und sammeln Informationen. Wir nomadisieren durch die ganze Welt. Die jungen Leute chatten mit Menschen aus allen Erdteilen und erzählen ihnen von Nunavut. Immer noch bringen sich viele Menschen in diesem Land um. Zu viele. Nun, wir haben ein Trauma zu verarbeiten. Man sollte uns Zeit geben und die Hoffnung der Lebenden nicht den Toten opfern. Was meinst du?
Anahuac sah zu, wie die Sonne sacht den Horizont berührte. Du hast recht, sagte er. Und dann, einem Impuls folgend, erzählte er Akessug alles, was sie im Chateau herausgefunden hatten, woran der Stab arbeitete und welche Vermutung sie hegten über die fremde Intelligenz im Meer. Es sprudelte nur so aus ihm heraus. Er wusste, dass er damit gegen Lees ehernes Gebot verstieß, aber es war ihm gleich. Er hatte ein Leben lang geschwiegen. Akessug war der letzte Rest Familie, den er noch besaß. Sein Onkel lauschte.
»Möchtest du den Rat eines Schamanen?« fragte er schließlich.
»Nein, ich glaube nicht an Schamanen.«
»Ja, wer tut das noch? Aber dieses Problem könnt ihr nicht mit Wissenschaft lösen, Junge. Ein Schamane würde dir sagen, dass ihr es mit Geistern zu tun bekommen habt, den Geistern der belebten Welt, die in den Wesen wandern. Die Qualunat haben begonnen, das Leben zu vernichten. Sie haben die Geister gegen sich aufgebracht, die Meeresgöttin Sedna. Wer immer deine Wesen im Meer sind, ihr werdet nichts erreichen, wenn ihr versucht, gegen sie vorzugehen.
Sondern?
Begreift sie als Teil von euch. Jeder ist des anderen Außerirdische auf diesem angeblich so vernetzten Planeten. Nehmt Kontakt auf. So wie du Kontakt aufgenommen hast zum fremden Volk der Inuit. Wäre es nicht gut, wenn alles wieder zusammenwüchse?
Es sind keine Menschen, Iji.
Darum geht es nicht. Sie sind Teil derselben Welt, wie deine Hände und Füße Teile desselben Körpers sind. Der Kampf um Herrschaft lässt sich nicht gewinnen. Schlachten kennen nur Opfer. Wen interessiert es denn, wie viele Rassen sich die Erde teilen und wie intelligent sie sind? Lernt sie zu verstehen, anstatt sie zu bekämpfen.
Klingt nach christlicher Doktrin. Linke Wange, rechte Wange.
Nein, kicherte Akessug. Es ist der Rat eines Schamanen. Sowas haben wir hier nämlich noch. Aber wir machen kein Aufhebens darum.
»Welcher Schamane sollte mir...« Anahuac hob die Brauen.
»Doch nicht etwa du?«
Akessug zuckte die Achseln und grinste.
»Einer muss sich ja um geistlichen Beistand kümmern«, sagte er. »Schau mal.«
In einiger Entfernung hatte sich ein riesiger Polarbär über die letzten Reste des Narwals hergemacht und die Vögel aufgescheucht. Sie stoben um ihn herum oder trippelten in respektvoller Entfernung übers Eis. Ein Sturmvogel stieß immer wieder auf den Eindringling herab. Der Bär zeigte sich unbeeindruckt. Er war weit genug vom Camp entfernt, dass der Wachposten keinen Warnruf auszustoßen brauchte, aber der Mann hatte das Gewehr hochgenommen und sah aufmerksam zu der Stelle hinüber.
»Nanook«, sagte Akessug, »er riecht alles, auch uns.
Anorak beobachtete den Bären beim Fressen. Er empfand keine Angst. Nach einer Weile verlor der Koloss das Interesse und machte sich behäbig davon. Einmal drehte er sich um, äugte neugierig zum Camp herüber und verschwand schließlich hinter einer Barriere aus Packeis.
»Wie gemütlich er sich gibt«, flüsterte der Onkel. »Aber er kann laufen, Junge. Er kann laufen.«
Akesu kicherte, griff in seinen Anorak und brachte eine kleine Skulptur zum Vorschein, die er Anorak in den Schoß legte.
»Darauf habe ich gewartet. Weißt du, jedes Geschenk braucht seine Zeit. Vielleicht ist jetzt der richtige Moment, dir das zu geben.«
Anorak nahm die Plastik und betrachtete sie. Ein menschliches Gesicht mit Federhaaren, dessen Hinterkopf in einen Vogelkörper auslief. »Ein Vogelgeist?«
»Ja.«
Akesuk nickte.
»Tunu Shaki hat ihn gemacht. Ein Nachbar von mir. Ganz angesehener Künstler mittlerweile. Hat es bis ins Museum of Modern Arts geschafft. Nimm ihn. Dir steht vieles bevor. Du wirst ihn brauchen, Junge. Er wird deine Gedanken in die richtige Richtung lenken, wenn es soweit ist.«
»Wenn was soweit ist?«
»Dein Bewusstsein wird fliegen.«
Akesuk formte die Hände zu Schwingen, ließ sie flattern und grinste.
»Aber du bist lange fort gewesen von hier. Ein bisschen aus der Übung. Vielleicht brauchst du einen Mittler, der dir verrät, was der Vogelgeist sieht.«
»Du sprichst in Rätseln.«
»Das ist das Privileg der Schamanen.«
Ein Vogel strich über sie hinweg.
»Eine Rosenmöwe«,
lachte Akesuk.
»Na, du hast wirklich Glück, Leon, wirklich Glück. Wusstest du, dass jedes Jahr tausende Vogelliebhaber aus aller Welt anreisen, nur um diese Möwe zu sehen? So selten ist sie. Nein, du solltest dich nicht sorgen, wirklich nicht. Die Geister haben dir ein Zeichen gesandt.«
Später, als sie endlich in ihre Schlafsäcke gefunden hatten, lag Anorak noch eine Weile wach. Die nächtliche Sonne erhellte die Zeltwand. Einmal hörte er den Ruf der Bärenwache.
»Nanuk! Nanuk!«
Er dachte an das tiefe, schwarze Nordpolarmeer unter sich, und seine Gedanken, körperlos, schienen durch die Eisdecke hinabzusinken in die unbekannte Welt. Ruhig atmend trieb er auf einer See aus Schlaf dahin und schließlich auf dem Plateau eines gewaltigen Eisbergs, geboren im grönländischen Gletscher, herübergetrieben an die Ostküste von Bylot Island, festgehalten von der zufrierenden See, und endlich dem aufbrechenden Eis wieder entrissen von Wind und Wellen und nach Süden getrieben. In seinem Traum stieg Anorak über einen schmalen, verschneiten Pfad bis zum Gipfel des Berges und sah, dass sich dort ein smaragdgrüner Binnensee aus Schmelzwasser gebildet hatte. Soweit das Auge reichte, erstreckte sich spiegelglattes, blaues Meer. Der Eisberg würde zerfließen und er würde hinabsinken in diese stille See zum Urgrund allen Lebens, wo ein Rätsel darauf wartete, gelöst zu werden. Und vielleicht ein Schamane, ihm dabei zu helfen.